Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Mir gegenüber virtuell sitzt nicht der Sakko, wie sonst immer. Ihr habt es schon gesehen im Titel beziehungsweise auf dem Bild auch. Mir gegenüber sitzt ein sogenanntes Nordlicht für uns, also für mich als Schwabe natürlich ganz ungewohnt. Deshalb auf jeden Fall schon mal ein Moin. Hi Benjamin, schön, dass du da bist.
Moin Moin.
Hi, lass uns mal direkt reinstarten. Wann war das letzte Mal, dass du dich mit einem Spielerberater über einen Spieler unterhalten hast, im Sinne von, was Verträge angeht oder was mögliche weitere Zusammenarbeiten angeht?
Da stellst du natürlich jetzt die allseits beliebte Frage nach den Beratern direkt zum Einstieg. Also mit einem Spielerberater gesprochen habe ich sicherlich das letzte Mal vor einer Woche. Mit den Inhalten, die du gerade angegeben hast, das ist schon lange her, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Beziehungsweise wird es wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Profivertrag für Marvin Schmitz oder Nick Schmidt das letzte Mal gewesen sein, weil das natürlich die Ebene ist, wenn die Jungs 18 sind, wo wir das ja machen. Also wir sprechen schon noch mit Beratern, aber eben nicht mit Minderjährigen, nicht wenn sie minderjährige Spieler vertreten.
Ja. Genau, also der Einstieg deshalb so gewählt, weil das war das allererste, was ich mitbekommen habe von dem, was ihr quasi neu aufgezogen habt. Das ist auch so ein bisschen durch die Medien dann gegangen, im Sinne von Pauli spricht jetzt nicht mehr mit Spielerberatern, die werden ausgeschlossen. Darum soll es heute gehen. Du hast nämlich, kann man das so sagen, mehr oder weniger alles, was ihr die letzten Wochen, Monate, Jahre erarbeitet habt, du hast es verschriftlicht und als Buch rausgebracht. Kann man das so salopp formulieren?
Fast. Das war auf jeden Fall nicht ich alleine. Das wäre auch zu viel Lob für mich ganz allein. Da möchte ich auf jeden Fall meine Kollegen Fabian Seger und Niklas Lüdemann benennen, die vor allem auch, was das Verschriftlichen betrifft, einen großen Teil dazu beigetragen haben. Aber richtig ist es, dass im Grunde dort die Konzepte, Inhalte, Gedanken, Ideen, Erfahrungen der letzten 4 Jahre. Im Grunde vor 2 Jahren haben wir die Revolution benannt, damit losgedribbelt. Aber ist ja schon auch so, dass dem ein bisschen Vorlauf vorausging, dass wir das schon noch alles in diesem Buch inzwischen abgebildet haben. Ja.
Okay, cool. Dann lass uns mal
Schatz quasi.
Ja, lass uns im Laufe des Podcastes jetzt da mal so ein bisschen versuchen, ein paar Einblicke zu bekommen. Aber nochmal vorgegriffen, was war denn eigentlich so der Grundgedanke? Also ist die Revolution, ist das jetzt ein Marketing-Sprech, weil ihr sowieso eine gute Marketingabteilung habt und die gesagt haben, hey, wir brauchen mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit für die Jugend, so wie es ganz oft ist in dem einen oder anderen Bundesliga-NLZ? Oder was steckt dahinter? Was war so der Grundgedanke, wo ihr gesagt habt, hey, wir müssen da irgendwas neu machen?
Das Lob gebe ich natürlich gerne an die Marketingabteilung weiter. ehrlicherweise ist das aber tatsächlich ohne die Marketingabteilung entstanden. Den Slogan, auf den ist, glaube ich, Fabi Seger gekommen, der gesagt hat, wir müssen das einfach Revolution nennen. Und die Gedanken dazu, die hatten wir aber tatsächlich vorher schon. Und da würde ich oder muss ich eigentlich mit Corona starten. Corona war der Ausgangspunkt für diese Überlegung, weil Corona ein Stück weit dazu geführt hat, dass die Räder stillstanden, dass wir auch mal ins Reflektieren kamen, weil ich gehe, glaube ich, jetzt ins 15. Jahr beim FC St. Pauli, Trainer gewesen, sportlicher Leiter gewesen und jetzt im Grunde Leiter des NLZs. Und also ich habe mir vorher viele Fragen nie gestellt, sondern immer akzeptiert, das System funktioniert, wie das System funktioniert. Und natürlich macht man die Dinge so. Und Corona hat dann schon dazu geführt, dass man zumindest mal ins Nachdenken kam und auch Zeit hatte nachzudenken. Plus, und das gehört einfach dazu, ehrlicherweise, dass wir dann eine Situation hatten mit, ich glaube, die Profiklub war damals auf Platz 17, Platz 18. Dann hat im Januar der damalige Leiter des NLZs, Roger Stills, uns verlassen nach Belgien. Ich habe kommissarisch übernommen. Und es war wirklich schon so ein Ausgangspunkt, okay, wo läuft es jetzt hin, was machen wir jetzt? Und genau diese Auseinandersetzung haben wir geführt mit Andreas Bornemann als Sportdirektor, nach wie vor ja Sportdirektor in dem Verein, plus dann Fabi Seger, den wir im Sommer dazugeholt haben, war das die Auseinandersetzung, die wir dann geführt haben, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, welche Erfahrung hat Andreas aus Freiburg zum Beispiel mitgebracht, wie schaut er auf den Fußball, welche Erfahrung hat Fabi Seger aus seiner Zeit im Hamburger Fußballverband mitgebracht, so fernab der Leistungszentren trotzdem Leistungssport auszubilden und halt meine interne Erfahrung seit über 15 Jahren. Das war tatsächlich der Ausgangspunkt der Überlegungen. So, und eine erste Überlegung war ja, okay, Ausbildung. So, wir wollen auch Ausbildung machen. Und was heißt das eigentlich konkret und wie kommen wir eigentlich dahin? Weil ich glaube, alle, die in diesem System, sage ich immer gerne, arbeiten, werden das Störgefühl kennen, das auch gerade Mitarbeitende des Nachwuchsleistungszentrums haben, weil es natürlich extreme Spannungsfelder sind, in denen wir uns bewegen. Also wir machen auf der einen Seite Spitzensport und Wettbewerb, wo es natürlich darum geht, einen Wettbewerb, einen Wettkampf zu gewinnen, ein Ergebnis zu erzielen. Das darf man auch niemals nehmen. Und auf der anderen Seite sehe ich das aber auch so, dass wir ganz klassisch Kinder- und Jugendarbeit machen. Und ich glaube, das Bewusstsein ist wichtig, dieses Spannungsfeld ist wichtig, das halt permanent auszutarieren. Und das war tatsächlich eigentlich der Ausgangspunkt dieser Revolution. Und dann war es auch nicht so, wir machen jetzt die Revolution, sondern wir haben halt angefangen, nach und nach ein paar Themen anzufassen, wie zum Beispiel diese Beraterthematik, die halt ein kleiner Mini-Aspekt war in diesem Konzept und in dieser Betrachtungsweise, die wir dann angefangen haben, zu bearbeiten und uns Konzepte überlegt, Strategien überlegt, mit Mitarbeitenden gesprochen, Dinge weiterentwickelt.
Woher, was mich bei der Sache interessieren würde, woher kommt diese Konsequenz? Also du sprichst jetzt diese Beraterthematik an, das ist irgendwie so das Plastischste, das kann man sich vorstellen, ihr sagt halt, nö, wir haben keinen Bock mehr auf euch, ihr kostet uns nur Zeit und Nerven, die würden wir gerne lieber in die Spieler investieren, als in Gespräche mit euch. Den Gedanken, so wie du sagst, in unseren Gesprächen hat es jedes zweite NLZ. So. Habt ihr kein Regulativ, das euch sagt, hey Leute, das ist ein bisschen zu radikal? Oder warum seid ihr sozusagen auf diese, so krass auf diese Umsetzungsebene gekommen? Seid ihr ein Dreigestirn, das sich halt hochschaukelt sozusagen, was solche Themen angeht? Und dann wird es halt auch gemacht, weil es niemand mehr drüber gibt? Oder wie muss man sich, also woher kommt das?
Überzeugung. Also das muss ich schon, also es ist das Dreigestirn und es ist vor allem die Freiheit und die Unterstützung, die wir da von Andreas bekommen haben. Und das wiederum natürlich eingebettet in diesen Verein, FC St. Pauli, mit all den Herausforderungen, aber vor allem auch den Möglichkeiten, die dieser Verein bietet, eben ein Stück weit auch vielleicht das machen zu können, weil halt die allermeisten hier so ticken und das auch aus dem Profifußball so ein Stück weit schon auch kennen und auch bereit sind zu sagen, wir gehen diesen Weg. Und ehrlicherweise habe ich das zum damaligen Zeitpunkt total unterschätzt. Es war dann schon so, dass ich dachte, naja, das ist ja richtig, das zu tun. Sportwissenschaftlich, pädagogisch gibt es so viele Studien und so viel Klarheit eigentlich, was Lernen zum Beispiel betrifft. Und im Fußball finden die aber keine Anwendung. Wenn wir das jetzt machen, dann ist das ja eigentlich der logische Schritt und dafür müssten uns ja eigentlich alle, jetzt überspitzt formuliert, Beifall klatschen, so. Und Andreas war schon derjenige, der damals auch schon gesagt hat, so, er geht das total mit und er ist auch total der Überzeugung, das auch so umzusetzen. Aber uns muss klar sein, erstens wird es Widerstände geben und zweitens wird es dauern. Also ja. Er sprach immer von 5 Jahren und ich habe gedacht, ach, in einem Jahr steht das Ding so. Und also retrospektiv oder jetzt noch in dem Prozess befindlich, hat er zu 100% recht gehabt.
Mhm. Okay, wir wollen das Ganze gleich mal ein bisschen strukturierter angehen, aber um dem vorzugreifen, was sind denn so für dich die zwei Änderungen oder Sachen, die ihr angepasst habt, die dich am ehesten im Alltag treffen oder die sich verändert haben zum Positiven für dich hin, wo du sagst, hey, schon allein deshalb hat es sich für mich persönlich gelohnt?
Na, für mich persönlich lohnt es sich vor allem deshalb, weil ich erstmal meinen Grundüberzeugungen irgendwie treu bleiben kann und mich nicht in der Rolle, in der ich bin, zumindest was meine Überzeugung betrifft, verstellen muss. Und wenn du halt irgendwie was Konkretes hören willst, dann ist, also wofür ich einfach nach wie vor brenne und was ich einfach als riesen Errungenschaft empfinde, ist dieses Thema Mentoring. Also, dass wir das geschafft haben, ein Stück weit auch für uns als etwas kleineres NLZ irgendwie Betreuungsschlüssel herzustellen mit Menschen, die in Vollzeit angestellt sind, also in Vollzeit dafür bezahlt werden, für das, was sie tun, was ja auch nicht selbstverständlich ist in dieser Landschaft, einfach Zeit generieren können, dass wir wirklich in den Betreuungsschlüssel von 1:7, 1:8 mit den Spielern unterwegs sind und vor allem diese Ebene um diesen Fußballplatz herum bedienen können. Ne? Ein zentraler Ansprechpartner, wirklich dafür sorgen, dass im Grunde wöchentlich mindestens mal ein kurzes Gespräch stattfindet, dass es wirklich permanente, transparente Rückmeldungen gibt. Also, dass es diese Themen gibt, das freut mich eigentlich tatsächlich am allermeisten, weil das immer etwas war, was ich mir gewünscht habe, auch zu Zeiten, als ich selbst noch als Übungsleiter, als Trainer tätig war und man wusste, man hat eigentlich nie ausreichend Zeit, um denen gerecht zu werden. Das erlebe ich schon, dass es auf der Spielerseite total positiv angenommen wird und aber auch auf der Trainerseite eine totale Freude entsteht, sich dann mit den Spielern auch intensiver auseinandersetzen zu können.
Okay. Dann lass uns mal loslegen. Ausbildungsstruktur. Woran erkennt man denn bei euch am ehesten, dass tatsächlich das, was du jetzt gesagt hast, die Ausbildung über dem Ergebnis steht? So ganz konkret. Was ist denn da so der für dich so ein Ding, wo du sagst, ah ja, da ist es klar ersichtlich?
Naja, es ist ja schon mal so, dass ich nach dem Wochenende keine Trainer zu mir ins Büro zitiere und sie frage, warum sie verloren haben. So, wenn man es halt daran festmachen will.
Auch nicht, wenn es kritisch wird und ihr in irgendeiner, weiß ich nicht, wie jetzt die Struktur ist im Norden, dann, weiß ich nicht, U15, ist das dann Oberliga und es ist halt Mai und ihr müsst bangen, ob es dann nächstes Jahr weitergeht? Auch nicht.
Nein. Also, wir sprechen miteinander, das tun wir aber ja per se sowieso schon. Ja, wöchentliche Duo Fixes, in denen wir mit den Coaches sprechen und sie mit uns vor allem auch und wir schon auch abstimmen, aber ich habe das immer so verstanden wie, okay, was machen wir jetzt? So, wie gehen wir jetzt voran? Und das kann dann auch zum Beispiel eine Analyse sein, dass wir sagen, okay, der Jahrgang steht leistungstechnisch aktuell da und wir halten das aus. Dann ist es so. Oder gibt es halt Stellschrauben, an denen wir drehen können? Das ist schon so, dass das nicht stattfindet. Und ich finde es auch schwer, so dieses Ausbildung über Ergebnisse. Es ist halt genau dieses Spannungsfeld, was ich eben auch schon angesprochen habe. Ne? Natürlich ausbilden und dieses Ausbilden impliziert so ein bisschen zu sagen, wir investieren in einen mindestens mal mittelfristigen Prozess. Und lass uns nicht von einem kurzfristigen Ergebnis irgendwie aus der Bahn bringen. Und nichtsdestotrotz ist es das, was alle Menschen wollen, die sich für Nachwuchsleistungszentrum entscheiden, ist Wettbewerb, ist Wettkampf, ist schon auch Gewinn. Das muss auch immer irgendwie Bestandteil sein. Die Frage ist ein Stück weit, wie komme ich dahin? Und wenn du jetzt sagst, wie wird es sichtbar, ne, wie sieht man das, da tue ich mich halt so ein bisschen schwer mit, weil es halt eigentlich in diesem Aushandlungsprozess dahinter dann irgendwie stattfindet. Ne? Und die Frage, wie wollen wir den Weg beschreiten? Ne? Ich kann Leistung erzeugen über Angst, Druck, Konkurrenz, Vergleich. Das kann ich machen, geschieht. Es gibt, also mir kommen sofort einige Trainer in den Kopf, Felix Magath zum Beispiel, wo man zumindest von außen die Wahrnehmung hat, es geschieht extrem über Druck und Disziplin. Oder man kann eben den Weg gehen, dass wir über Motivation, Sinn, Beziehung sprechen, über das Warum sprechen, uns damit beschäftigen, wie ticken die Kinder, die Menschen in der Persönlichkeit, was brauchen sie von uns. Also in der freien Wirtschaft würdest du halt über Führung sprechen in dem Fall. Und ich finde auch, das müssen wir im Fußball tun. Wir müssen über Führung sprechen. Wie kommen wir dahin? Und zwar nicht kurzfristig, weil das ist für mich immer das Problem bei Angst und Druck, den wir erzeugen. Es führt sicherlich kurzfristig dazu, dass wir Menschen in Bewegung versetzen, aber es führt nicht mittel-langfristig dazu, dass diese Menschen mit Begeisterung das tun, wofür wir ja alle eine große Leidenschaft haben, nämlich Fußball spielen. Und was man wahrscheinlich auch Nachwuchsleistungszentren oder auch ambitionierten Amateursportclubs häufig genug berechtigterweise vorhält, dass dieser Druck, dass die Angst dazu führt, dass Kinder und Jugendliche den Spaß am Fußball verlieren. Ne? Und das verstehe ich als, auch als unseren Kernauftrag in der Betrachtungsweise von Fußball und in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Ich betone das immer so gerne, weil es Kinder und Jugendliche sind, dass wir genau das herstellen.
Okay, jetzt hast du gesagt, dass bei diesem Thema, also Ausbildung ist vor allem auch ein Führungsthema bei euch. Also wie gehe ich mit einem Spieler um, wie gehen wir untereinander um? Jetzt ist es ja was Zwischenmenschliches, was es ja aber trotzdem braucht, ist ja auch einen Rahmen dafür. Also sei es einen infrastrukturellen, da kommen wir vielleicht nachher bei euch noch dazu, ist ja auch nicht ganz ideal, so, wenn man sich zumindest mal vorstellen würde, wie so ein NLZ aussehen sollte. Aber was habt ihr denn sonst für strukturelle Änderungen bei euch im NLZ vorgenommen, damit so eine andere, in Anführungszeichen, andere Spielerentwicklung, damit die entstehen kann? Also habt ihr, euer Organigramm platt gemacht und es gibt keine Hierarchien mehr? Habt ihr, also nimm uns da mal mit, was da Wege waren.
Also muss mich vielleicht gleich unterbinden, weil das könnte sehr viel werden. Ja, das Erste ist natürlich, dass wir das Organigramm angefasst haben und dass wir, also sich ganz zu Anfang festgestellt habe, die NLZs sind halt sehr schnell sehr professionell geworden und sehr groß geworden und wir sehr häufig so eine Silo-Denke hatten, ne? Der pädagogische Bereich, der psychologische Bereich, der athletische Bereich. Dass diese Bereiche aber überhaupt nicht oder dass auch die Arbeitsweisen der Bereiche überhaupt nicht für Ganzheitlichkeit standen. Im Kern stand der Spieler, das Spiel, das Fußballspiel, so. Und dass diese, ich sage so gerne, diese maschinelle Betrachtungsweise von der Spieler geht jetzt in den Kraftraum, holt sich, ne, abstrakt gesprochen, an dem Bild gesprochen, das Athletiktraining ab. Der geht danach zum Pädagogen und holt sich die Pädagogik ab. So, dass das nicht funktioniert. Es bündelt sich alles auf dem Platz und es bündelt sich im Grunde auch alles ehrlicherweise bei der Kernfigur, dem Trainer, so, dem Coach, der genau diese ganzen Kompetenzen braucht, um den Spieler in Richtung Leistungssport zu entwickeln. Das heißt, diese Silo-Denke aufzubrechen und in unserem Organigramm im Grunde die jetzt sind es Ausbildungslevel bei uns, also auf Grundlagenbereich, Aufbaubereich, Leistungsbereich, so ein bisschen weg von dem einzelnen Team, die ins Zentrum zu stellen und die sehr kompetenten Mitarbeiter drumherum so zu verstehen, dass sie im Grunde in diese Teams hineinarbeiten, zu den Trainern dazu arbeiten, die Trainer befähigen, entsprechend zu arbeiten. Das ist ein Aspekt gewesen. Gleichberechtigte Trainerteams ist ein anderer Aspekt gewesen, eben Cheftrainer, Co-Trainer aufzubrechen und zu sagen, wir wollen eben mehr kommen über Argumente, über Wissenschaftlichkeit, über das, was funktioniert und wirksam ist und nicht so sehr über, um es kritisch zu formulieren, persönliche Befindlichkeit und ich glaube das, ich meine das, früher hat es XYZ funktioniert, dass wir ein Stück weit davon wegkommen. Das war ein weiterer Aspekt. Und dann, um jetzt nicht sozusagen ganz ausschweifend zu werden, aber auch in Mikroprozesse zu gehen, wie findet eigentlich ein Entwicklungsgespräch statt? Wir haben jetzt das letzte halbe Jahr viel damit verbracht, uns auch nochmal von außen Expertise diesbezüglich reinzuholen. Und sind dabei gerade einen Piloten zu fahren, der nennt sich Open Stuff, dass wir von dem Setting wegkommen, das Kind kommt rein, dort sitzen Erwachsene oder vielleicht sogar zwei Erwachsene und die erklären ihm dann, was er gut kann, was er schlecht kann, was er noch zukünftig irgendwie machen muss, hinzu er, also das Kind, der Spieler, darf dabei sein, wenn die Erwachsenen sich zum Beispiel über das vergangene Wochenende austauschen. Das nennt sich Open Staff. Das heißt, wir haben eine klassische Staff-Runde, also zum Beispiel die Trainer des Grundlagenbereichs sitzen zusammen und es ist vorher durchterminiert. Um 16 Uhr sprechen wir über Kalle. Von 16 Uhr bis 16.10 Uhr. Dann darf Kalle sich einfach in diese Sitzung mit hineinsetzen und er darf zuhören, was die Eltern, was die Erwachsenen sprechen über ihn. Und Ziel ist es da ein Stück weit, mehr Vertrauen zu schaffen, mehr Transparenz zu schaffen in diesem gesamten Prozess. Das ist auch ein Aspekt, den wir haben Einzug halten lassen. Und um vielleicht den Übertrag in das Sportliche zu finden, ein weiterer Aspekt war, auch die klare Entscheidung, und zwar von allen getragen, keine Spielphilosophie von den Profis bis in die U12 zu implementieren oder runterzubrechen, weil wir eben anerkennen, dass der Profifußball recht dynamisch ist, was Personal betrifft, aber auch was aktuelle Trends und Entwicklungen betrifft. Und eine Ausbildung im Kinder- und im Jugendfußball eben bedeutet, dass ich etwas über 4, 5, 6, 7 Jahre anlegen muss und mich eben dann nicht orientieren kann, was ist gerade hip und was ist gerade der Trend. Mhm. Dass wir uns davon unabhängig machen und eben auch keine einheitliche Spielphilosophie haben und auch nicht sagen, alle Teams im 4-2-3-1, sondern uns versuchen danach auszurichten, welche Gruppen von Spielern mit individuellen Fähigkeiten haben wir und welche Formation zum Beispiel, um dann in taktischer Grundformation zu bleiben, leiten wir davon ab. So. Und dass wir dann eben auch, das ist, nennt es Wortglauberei, aber in Spielerprinzipien arbeiten. Also eher in der individualtaktischen Verhaltensweise versuchen unterwegs zu sein und nicht in diesen größeren Leitplanken von Spielphilosophie unterwegs zu sein. Weil das für mich immer sehr stark auch dann im Training darauf einzahlt, Verhalten auszubilden, aber nicht Kompetenzen auszubilden.
Mhm. Mhm. Okay. Was du am Anfang angesprochen hattest, diese Trainerteams, das ist auch was ich so ein bisschen mitbekommen habe durch die ein oder andere Stelle, auch von außerhalb. Nimm uns da mal nochmal mit. Also ihr habt quasi aufgehört, Cheftrainer, Co-Trainer, also U12 Cheftrainer, U12 Co-Trainer, U13 Co-Trainer, U13 Cheftrainer etc. durchzudeklinieren. Was habt ihr denn stattdessen gemacht?
Wir haben drei Bereiche, Grundlagenbereich, Aufbaubereich, Leistungsbereich, und in jedem Bereich sind Trainer zugewiesen. Also konkret im
Leistungsbereich. Kannst du kurz sagen, welcher Altersbereich, weil das immer so, bei den einen ist so, bei den anderen so?
Korrekt. Grundlagenbereich ist bei uns, also klassischerweise U12, U13.
Vorher beginnt ihr auch nicht?
Vorher beginnen wir nicht, nein. Aufbaubereich U14, U15, und der Leistungsbereich, zumindest was die gemeldeten Teams betrifft, ist ja aktuell U17 und U19. Da befinden sich aber auch U16-Spieler drin. Wir haben für die U16 aber kein Team und keinen Wettbewerb gemeldet. Die spielen U17 Nachwuchsliga. Und im Leistungsbereich sind wir im Grunde so aufgestellt, dass wir dort 5 Coaches haben, die für diesen gesamten Leistungsbereich verantwortlich sind. So. Das hat unterschiedliche Vorteile aus unserer Sicht. Zum Beispiel, dass wir eine Gruppe von Coaches haben, die halt Spieler, dann in dem Fall U16, U16, U17, U18, U19 theoretisch 4 Jahre lang durchbegleiten kann. So, da sehe ich einfach totale Vorteile drin. Und dass diese 5 Coaches im Grunde gleichberechtigt miteinander agieren. Dafür haben wir dann 2-mal die Woche eine entsprechende Runde, ein Jour fix, wo wir das Wochenende nachbetrachten, wo wir den Ausblick auf das Wochenende haben, wo wir aber auch größere Themen besprechen, wenn wir Änderungen vornehmen an Grundausrichtungen, wenn wir Änderungen vornehmen an, wir haben auch, wir nennen das methodische Periodisierung, weil ich kein Fan davon war, alles zum Beispiel nach Verein auszurichten, also nur nach sozusagen Belastung, sondern eher nach Methodik, was wollen wir tatsächlich abgebildet haben, und danach kommen eigentlich erst die Athletiktrainer und sagen, was können wir jetzt wie machen. Mhm. Wenn wir dort Änderungen vornehmen, dass wir das irgendwie auch alles gemeinsam besprechen, unterschiedlichste Argumente halt einfließen lassen, das ist auch sicherlich an einer Stelle mal konfliktär ist, das ist auch nicht immer einfach, das hinzukriegen, aber es ist halt ein Aushandlungsprozess. So. Und im Zweifel, wenn es halt eben keine Einigkeit gibt, dann gibt es halt im Zweifel noch Fabi oder mich, die dann irgendwie eine Entscheidung auch treffen können, wenn kein Konsens da ist, aber in der Regel gelingt uns das ganz gut. Es ist alles ein bisschen langsamer, aber dafür stehen halt die Menschen deutlich mehr dahinter aus meiner Sicht.
Das ist ein gutes Stichwort. Die Menschen, jetzt jeder, der sich im NLZ-System irgendwie mal bewegt hat, weiß, es ist auch eine sehr spezielle Art und Weise von Typ Mensch, die da in der Regel unterwegs ist. Du hast es angesprochen, leistungsorientiert. Ich würde es mal eher behaupten, extrovertiert, zumindest
einflussliebend.
Einflussliebend, also ganz viele Charakteristiken, die es da irgendwie aufzuzählen gibt. Und jetzt sagt man denen von heute auf nachher oder von jetzt auf gleich, okay, pass auf, du bist kein Cheftrainer mehr, sondern du teilst dir deine Kompetenz mit 2, 3, 4 anderen. Da meine erste Frage, A, wie kriegt man die Leute überzeugt? B, wie findet man diese Leute? Und C, dritte Frage, wie vergütet man diese Leute, dass es fair und entsprechend ist?
Also auch da war ein Stück weit ein glücklicher Umstand gegeben, weil zum damaligen Zeitpunkt, also wir haben das natürlich angebahnt, wir haben mit den Menschen gesprochen, wir haben die Menschen versucht, mit ins Boot zu holen. Und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt die Situation, dass unser damaliger Cheftrainer U19, Benny Hose, in die U23 gegangen ist. Und dieser U19-Cheftrainerposten im Grunde unbesetzt war. Und das war dann schon so, dass ich gesagt habe, ich habe mich natürlich für Benny gefreut. Und auf der anderen Seite war es für uns eigentlich eine gute Situation, weil der U19-Cheftrainer der Einzige war, nicht, weil ich Benny nicht schätze und ihm das nicht zugetraut hätte, der war in die Gespräche bis dahin noch involviert, aber der Einzige war, wo ich wirklich auch ein Störgefühl hatte, weil er natürlich am ehesten der Mensch ist, der vom Vorher zum Nachher Kompetenzen abgegeben hätte. Weil sogar der U17-Cheftrainer zum damaligen Zeitpunkt ja ein Mehr bekommt, indem er auch in eine U19 mit hineinwirken darf. So. Dadurch, dass Benny mit ist und auch noch einen Trainerkollegen mitgenommen hat in die U23, war es dann so, dass wir uns fast neu aufstellen konnten. Und wir die Bewerbungsgespräche und das Assessment, das wir dazu gemacht haben, im Grunde komplett auf Basis dieser Idee auch dann durchführen konnten. Und ich glaube, bis auf einen Trainerkollegen, der damals schon in der U17 war, sind 4 Trainerkollegen neu dazugekommen. Mhm. Und auch genau danach ausgewählt worden. Und das ist genau das, was du sagst. Man muss da ein bisschen schauen. Wir suchen natürlich nicht den klassischen Cheftrainer, die Rampensau, der dann vorne steht, der total extrovertiert ist, der vielleicht auch für sich noch die Maßgabe hat. Ich mag einen autoritären Führungsstil. Ich mag es sehr klar, sehr deutlich. Ich mag, dass es so läuft, wie ich es möchte. Die funktionieren nicht bei uns. Das muss man ehrlicherweise sagen. So, nach denen gucken wir dann auch gar nicht, sondern dass wir genau eher nach denen gucken, die im Team zusammenarbeiten können, die aber trotzdem totales Leistungsmotiv haben. Das gehört ein Stück weit dazu. Und dann eine gewisse Varianz haben, weil ein gutes Team lebt vor allem auch davon, dass wir eine möglichst große Varianz zum Beispiel an Persönlichkeitsmerkmalen haben, die es zulassen, dass wir möglichst wenig blinde Flecken in Richtung Spieler haben. Also wenn alle Coaches sehr statusaffin zum Beispiel sind und alle möchten in den Vordergrund, dann gibt es Konflikte. So, wenn du 1-2 hast und 2-3 hast, die auf der anderen Seite sagen, ist für mich total fein, wenn er da vorne steht, ich brauche das gar nicht oder ich mag das vielleicht auch gar nicht, ich mag eher diesen Prozess im Hintergrund beeinflussen, dann kann das total gut sein. Also so, wie ist die Architektur quasi des Trainerteams, wie stellst du die zusammen? Das ist total wichtig. Ist übrigens auch wichtig, wenn man nach einem klassischen Modell das zusammenstellt, Co-Trainer, Cheftrainer, da muss man auch drauf achten. Deswegen war das, wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt eher eine glückliche Fügung, dass das dann auch so funktionieren konnte. Und wie bezahlt man sie? Ja, annähernd ähnlich. Also der darf halt auf gar keinen Fall entstehen, dass einer das Doppelte kriegt von dem anderen, weil das würde einem sofort alles kaputt machen. Und wir auch ganz viel am Anfang, im ersten Jahr sind wir gemeinsam rausgefahren, haben in so eine Retreat-Anlage auf die Mecklenburgische Seenplatte ganz viel in das zwischenmenschliche Miteinander investiert haben, ganz viel auch darüber gesprochen haben, dass wir transparent miteinander sein müssen, dass wir ehrlich miteinander sein müssen, dass wir uns gerne in einem geschlossenen Raum offen kritisieren müssen und Feedback geben müssen. Das, was nicht entstehen darf, was ich im Fußball auch viel, viel zu häufig erlebe, dass hintenrum mit anderen über Dritte dann irgendwie gesprochen wird, weil das zerstört sofort alles.
Ja.
Und da ist natürlich das Thema Gehalt dann ein Aspekt. Ne? Wir haben eine gewisse Varianz drin, aber das ist häufig, der eine hat halt schon eine A-Plus-Lizenz und der andere hat noch eine B-Plus-Lizenz, dass man da eben schon noch Stufen drin hat, aber die sind nicht so hoch.
Okay, cool. Dann lass uns mal weitergehen in den nächsten Bereich. Jetzt haben wir über die Struktur gesprochen, jetzt haben wir über auch die Thema Führung gesprochen, über Trainer. Lass uns mal über Talententwicklung ganz spezifisch sprechen. Seit der Revolution, was hat sich denn bei euch geändert in der Einschätzung von Spielern? Du hast schon so ein paar Stichworte gesagt, also dieses Thema Spielerprinzipien oder Positionsprinzipien war es, glaube ich. Plus ihr richtet quasi ihr holt keine Spieler für ein System, sondern auch die Spieler geben quasi vor, was irgendwie das System ist oder die Art und Weise. Also was sind denn jetzt so die neuen, in Anführungszeichen, Kriterien bei der Einschätzung von Potenzial einzelner Spieler?
Also erstmal ist es ja so, dass wir auch im Zuge der Revolution uns dazu bekannt haben, für Hamburg auszubilden. So. Das heißt, wir haben ja eigentlich etwas vorgenommen, wo man in der Wirtschaft sagen würde, das ist ja ziemlich dumm, dass man das tut, weil man sich selbst verknappt im Grunde in dem Potenzial, in den Möglichkeiten des Spielerpools. Das führt aber auf der anderen Seite auch dazu, dass man genau dort auch abkürzen muss und sagen muss, okay, wir haben nicht die Spielidee XYZ und dafür brauchen wir jetzt genau diese vier Spielertypen, die wir jetzt europaweit suchen, weil wir das Spiel umsetzen wollen. Sondern genau, wie du sagst, in Hamburg schauen, was für Spieler haben wir, wo sind vielleicht Spieler auch schon sehr leistungsorientiert unterwegs. In Hamburg gibt es sozusagen den glücklichen Umstand, dass es durchaus recht viele sehr ambitionierte Amateursportvereine gibt, die auf einem guten Niveau schon spielen und die eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine Art Vorselektion für uns ja schon machen. Und wenn wir über Ausbildung sprechen in einem NLZ-System, und das ist ja auch immer so ein bisschen das gegeißelte Wort, Selektion, sie gehört natürlich dazu in dem, was wir tun. Wir selektieren und wir deselektieren, das tun wir. Im besten Fall selten, im besten Fall nur einmal, nämlich dann, wenn wir sie zu uns holen, dann ist das ja auch ein Selektionsmoment. Mhm. Und da versuchen wir auch im Grunde eine möglichst breite Varianz an Spielern zu uns zu bekommen. Und es gibt natürlich ein paar Aspekte, die zu betrachten sind. Genetische Disposition zum Beispiel. Also was bringen Spieler genetisch mit? Haben sie eine schnell zuckende Muskelfaser? Sind es eher Runner-Typen, die halt viel laufen können? Wie groß werden sie? Kann man inzwischen alles ein Stück weit erheben. Wo befinden sie sich in der biologischen Reife? Und das ist halt schwer, auch das ist ein Stück weit ein Aushandlungsprozess, weil wenn man natürlich Spieler sieht, sichtet, empfohlen bekommt, dann ist es natürlich häufig so, gerade in dem Altersbereich U12, wenn wir zu U12 anfangen, zu unterscheiden, ist das jetzt ein Spieler, der Fähigkeiten mitbringt, die Potenzial bürgen, die wir entwickeln können, oder ist das ein Spieler, der schon maximal viel und gut trainiert wird? Also das, was ich häufig erlebe oder häufiger erlebe inzwischen, ist, dass Kinder sich mit 5, 6 Jahren vollständig auf den Fußball spezialisieren, teilweise schon mit 8, 9, 10 Individualtrainer zusätzlich haben. Und natürlich, wenn man diese Kinder dann sieht, dann haben sie häufig technisch vor allem und in der Spielfähigkeit für den Moment einen Vorteil. Sie sind aber auch schon, also das Potenzial ist auch schon sehr ausgereizt. So, das muss man sich halt genau angucken. Und dann ist es genauso, dass man versuchen muss, in die Biografie zu gucken. Also natürlich auch da wieder mit den Trainern sprechen, aber vor allem auch mit den Familien sprechen. Im besten Fall ist es so, dass die Menschen transparent Informationen teilen. Und dann kann man sich das ein bisschen so zusammenbauen. Und aus dem Gesamtbild, genetische Disposition, also so ein Standard, den wir einfach erheben, ist, wo befindet er sich in der biologischen Reife? Und dann die Bewertung eigentlich von Spielleistung. Weil das ist ja bei Sichtungsprozessen immer die Herausforderung, dass man zu einem Spiel fährt oder auch meinetwegen zu einem Training fährt und auf Basis der Leistung bewertet, ob das jetzt jemand ist oder nicht. Und wir können uns auch nicht davon freimachen, dass Fußball natürlich ein sehr dynamischer, also Nachwuchsfußball ein sehr dynamischer Markt ist, was dann eben auch bedeutet, dass wir nicht immer die Zeit haben, alles in Gänze zu eruieren. Manchmal ist es so, dass auch noch andere Leistungszentren irgendwie interessiert sind. Da müssen wir auch ein Stück weit manchmal abkürzen. Da müssen wir sagen, okay, wir haben jetzt die Vermutung, wir können das Bild nicht in Gänze legen und uns sicher sein. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, machen wir es oder machen wir es nicht. So, das ist natürlich ehrlicherweise schon noch etwas, was uns treibt. Wenn wir die Zeit haben, dann versuchen wir eigentlich genau das zu machen. Gespräche zu führen, Auftaktgespräche mit den Familien zu führen, die Kinder mal da zu haben, die Kinder zu spüren. Da geht es auch gar nicht so sehr in dem Probetraining darum zu sehen, was können sie leistungstechnisch, sondern wie verhalten sie sich in der Gruppe, wie agieren sie miteinander, was sind das für Eltern, wie ticken die Familien. Das finde ich ist also viel, viel wichtiger für uns, gerade in Bezug auf die Revolution. Und wenn wir sagen, das Training und wie wir es ausrichten, hat viel mit Auseinandersetzung mit dem Spiel zu tun, hat viel mit Reflexion zu tun, also hat viel damit zu tun, dass wir versuchen, Lernen herzustellen, dann brauchen wir natürlich auch Spieler und Umfelder, die auch Lust dazu haben und die das auch können, kognitiv zum Beispiel, ne? Also entsprechende Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringen.
Wie schafft man das als NLZ nicht zu standardisieren, aber zumindest zu, was ist denn das richtige Wort jetzt dafür? Nicht zu standardisieren, aber zumindest klar zu machen oder möglich zu machen, dass das über einen längeren Zeitraum funktioniert, diese Art und Weise der Beurteilung. Also du schickst drei verschiedene Scouts hin und hast fünf verschiedene Meinungen. So, ist ja der Klassiker. Also wie kriegt ihr es quasi hin, einen gewissen Grundstandard an dem, was ihr eigentlich haben möchtet, bei euch dann auch ins System reinzubekommen erstmal? Also es wäre ja fahrlässig, das anhand eurer derzeitigen Mitarbeiter nur zu machen, weil sobald die alle irgendwann im Laufe der Zeit weg sind, eine gewisse Fluktuation hat man ja immer in der Mitarbeiterschaft, müsstet ihr ja wieder von vorne anfangen. Oder ist das tatsächlich doch der Schlüssel, dass ihr sagt, naja, wir ticken alle in eine ähnliche Richtung, wir müssen es gar nicht verschriftlichen mit einem Tippsmodell, mit, I don't know, irgendeinem anderen Modell?
Also das ist so eine Frage der Genese, weil ich komme, wie gesagt, 15 Jahre war ich hier, ich habe alles erlebt. Ich habe Scouting-Bögen ausgefüllt, die waren 10 Seiten lang. So. Und jedes Mikrodetail und da irgendwas da reingeschrieben und habe natürlich aber auch gesehen und erlebt, die liegen dann irgendwo ab. So. Und es ist People's Business. So, es ist schon auch, die Qualität liegt schon auch in der Erfahrung. Die Qualität liegt schon auch daran, darin, dass man mit einem Overview sozusagen die Gesamtströmung ein Stück weit wahrnehmen kann. So, da sehe ich halt meine Funktion, da sehe ich die Funktion von Gade Yanda, meinem Kaderplaner, den ich ganz, ganz lange schon kenne und den ich zu 100% vertraue und wo ich weiß, dass wir in eine ähnliche Richtung Fußball denken und in eine ähnliche Richtung über Spieler denken. So. Und da brauche ich nicht von ihm 30 fertig ausgefüllte Scouting-Bögen, um dann sagen zu können, okay, jetzt haben wir Standard XY erfüllt, sondern auch da ist es halt der Aushandlungsprozess, das permanente Abgleichen, das permanente Sprechen über Kader, die wir haben. Und dann ist es natürlich auch abhängig davon, über welchen Altersbereich wir sprechen. Wenn wir über den Altersbereich U12 sprechen, dann geht es vor allem darum, gute Spieler dazu zu holen, die natürlich ein paar genetische Dispositionen wie Geschwindigkeit und auch eine Aussicht auf eine gewisse Körperlichkeit irgendwie mitbringen, dass man das irgendwie im Blick hat und die aber einfach dazu nimmt. Und je älter es wird, desto mehr muss man natürlich auch in diesen Aspekt, ich nenne das immer Kaderarchitektur, schauen, wie baue ich die Gruppen auch miteinander ein Stück weit zusammen, dass sie funktional sind. So. Und das machen wir eigentlich in einem ständigen Austausch. Und das war mir eigentlich total wichtig, dass wir keine große Scouting-Abteilung mit 30 Leuten haben, sondern ich habe Gade als meinen Kaderplaner und das war's. So. Und das ist natürlich dann sehr stark, da hast du schon recht, wenn er jetzt weg wäre oder wenn ich jetzt weg wäre, dann könnte für den Moment das System in sich zusammenfallen. Aber ehrlicherweise, wenn sich an diesen beiden Positionen etwas verändert, dann muss man eh davon ausgehen, dass eine grundsätzliche strategische Richtung sich möglicherweise auch verändert. Ja. Und ich fühle mich so tatsächlich am wohlsten, im Abgleich mit den Coaches natürlich, aber die Coaches haben einfach einen sehr kurzen Ausschnitt. Und ich kann für mich bei 15 Jahren FC St. Pauli zumindest behaupten, ich kenne alle Spieler und ich kenne übergeordnet grob die Verläufe und gleiches gilt für Gade. So, und deswegen glaube ich, dass wir das an einigen Stellen schon auch ganz gut einordnen können.
Vieles, was du sagst, erinnert mich auch an PSV Eindhoven. Also für alle, die jetzt den Podcast schon öfter gehört haben, Sacco und ich haben schon auch drüber gesprochen. Wir hatten auch schon Gäste aus Eindhoven hier. Also da gerne mal durch die Folgen scrollen und sich die Sachen auch nochmal anzuhören, weil es bei denen auch was ist. Also wir haben es da ganz oft mit Kultur, die dort herrscht, beschrieben, die es dann eigentlich überflüssig macht, das alles zu verschriftlichen. Also das haben die schon auch, aber nicht in der Art und Weise, wie es ganz oft versucht wird, nämlich genauso wie du sagst, entweder durch ellenlange Scouting-Bögen oder Spielerprofile, die dann abgehakt werden müssen, sondern es ist dann eher sowas, ja, vielleicht was Weiches zwischen Spieler und Verein und Trainer.
Okay. Das ist, wenn ich noch was dazu sagen darf. Mhm. Standardisierung ist halt immer ja ein Stück weit eine Vereinfachung in einem sehr komplexen Feld, in einem sehr komplexen Spiel, in einem Low-Scoring-Game, wo wir wissen, dass Zufall eine hohe Relevanz hat. So. versuchen wir über Standardisierung irgendwie Elemente zu finden, die ja kaum bis gar nicht zu finden sind, weil wir ja halt hier über Kinder und Jugendliche sprechen, wo ganz viel Entwicklungsspielraum noch vor ihnen liegt, wo Fußball ja tatsächlich auch noch eine Nebensache ist. So. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man einen guten Weg findet zwischen natürlich ein paar Markern, die uns wichtig sind als FC St. Pauli, und aber auch einer hohen Varianz in der Auseinandersetzung, im Miteinander und vor allem mit den Familien und den Spielern findet.
Okay, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie ihr die Leute oder die Spieler bei euch ins System holt. Bei euch im System selber haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Da greift dann diese Thematik, okay, wir haben eben nicht eine klassische Hierarchie, auch in der Bewertung dann wahrscheinlich. Ein Cheftrainer, der halt sagt, was Phase ist, oder was mein Lieblingsprozess ist in vielen NLZs, der aufnehmende Trainer entscheidet, welcher Spieler übernommen wird, und der eigentlich ein Jahr lang extrem eng mit ihm zusammengearbeitet hat, der hat kein Wort mehr, weil Ober sticht unter. Oder sogar noch eine dritte Person, der Kaderplaner quasi, der noch weniger damit zu tun hatte. Das fällt bei euch so ein bisschen weg, weil das alles ein bisschen fließend ist. So, das habe ich jetzt verstanden. Was tut ihr denn noch, um auch aufs ganz klassische Beispiel, um so einen Spieler, der bei euch im System ist, dass der nicht untergeht, auch wenn er jetzt zum Beispiel körperlich so ein bisschen retardierter ist? Welche Mechanismen, außer dass ihr alle in eine ähnliche Richtung geht oder denkt, gibt es denn noch, die solche Spieler schützen, solche Talente?
Ja, das ist vielleicht mit das schwierigste Feld, weil wir natürlich von einem System sprechen. Es gibt Dinge, die wir als Nachwuchsleistungszentrum für uns alleine ja nicht beeinflussen können. Du hast vorhin die Jugendregionalliga zum Beispiel angesprochen. Sie tickt so, dass es Aufstieg gibt, dass es Abstieg gibt. Sie tickt so, dass es Festspielregelungen gibt. Das muss mir auch mal irgendwann jemand erklären, welchen Sinn das hat, aber egal. Dass es Festspielregelungen gibt, die dazu führen, dass man häufig oder häufiger nicht das tun kann, was richtig und gut für die Spieler ist. Und gerade dieses Thema retardierte Spieler in diesem Altersbereich U14, U15, U16, das ist das ganz klassische Feld, wo es wirklich eine Challenge ist, sie mindestens mal in Richtung Spielzeit zu kriegen. Und da kannst du noch so tolle Konzepte haben wie Biobanding, Training, und natürlich, wir erheben die Daten, wir wissen, wer wie alt ist, biologisch gesehen. Wir können es für unsere Bewertung nutzen und sagen, okay, wir müssen den Spieler jetzt mit XYZ vergleichen. Das hilft uns alles auf dieser Ebene. Es hilft uns aber nicht, in Richtung Wettbewerb und Wettkampf die Spieler in Richtung Spielen zu kriegen, weil wir es nicht dürfen. So. Es sollen natürlich jetzt Dinge kommen, wie Playing Down ist noch nicht da bei uns, zumindest im Norden ist es nicht da. Das macht es an einigen Stellen ein Stück weit schwierig. Und dann kann man natürlich sagen, in einem begrenzten Feld, man stellt Spieler entsprechend trotzdem auf. Und das klingt dann so, ja, natürlich muss man das tun und das erwartet man ein Stück weit von NLZs. Aber die Erwartungshaltung von NLZs ist auch, dass wir die C-Regionalligisten, die Amateursportclubs sind, alle deutlich schlagen. Die Erwartungshaltung ist auch, dass die Jungs Erfolgserlebnisse sammeln. Und das ist halt ein totales Spannungsfeld, das halt auszuhandeln. Okay, der eine Retardierte, den ich mehr mit reinnehme in den Kader, führt vielleicht aber dazu, dass ich zwei Akzelerierte auf einer anderen Position mehr habe, um sozusagen ein Gegengewicht zu erzeugen, um noch sportlich erfolgreich zu sein. Das ist für mich die große Challenge schon immer gewesen. Wir machen Individualsport in einem Mannschaftskontext. Wir wollen einzelne Spieler ausbilden. So, das eine Prozent, das vielleicht irgendwann mal durch einen glücklichen Umstand Profi wird. So. Und müssen aber ja mit Mannschaften in System agieren, wo Tabellen da sind, wo Wettbewerbe da sind, wo es um Sieg und Niederlage geht. Und das ist halt wirklich total schwierig. Da bin ich auch ganz offen. Da fühle ich mich nach wie vor von Verbänden, DFB, auch ein Stück weit alleine gelassen als Nachwuchsleistungszentrum und bin auch an einigen Stellen da ein bisschen böse, weil es dann schon die Meinung, die ich häufiger bekomme, so ist, so die Leistungszentren, so, sie setzen nur auf Akzelerierte, nur das erste Halbjahr, sie lassen Talentepool aus. Wir tun das, Sicherlich, da würde ich gar nicht anzweifeln. Aber auch, weil die Regularien des ganzen Wettbewerbs und des Systems uns auch ein Stück weit dazu zwingen. So. Und man eben genau schauen muss, okay, wie viel davon kann ich mir erlauben, ohne dass ich vielleicht meinen sehr guten Spieler in dem Jahrgang dann verliere, weil er sagt, ja, aber wir verlieren ja immer alle Spiele, da habe ich keine Lust zu, dann gehe ich woanders hin. Das ist halt wirklich schwierig.
Ja, ja. Ein Bereich, wo man das ja aber, also wo man die Hand drauf hat und wo man das steuern kann, ist ja der Trainingsbereich. Und das wäre jetzt der nächste Block, den ich gerne mit dir besprechen würde. Was hat sich denn im Training bei euch seit der Revolution geändert? Was ist der größte, also jetzt vielleicht auch offensichtlichste Unterschied, wo du sagst, wenn ich jetzt bei euch auf den Platz komme, ist ja viel Gewusel, viele Mannschaften auf einem Platz. Was hat sich geändert?
Also ich kenne noch ganz klassische Trainingseinheiten, 2 Trainer, eine ganze Mannschaft, manchmal auch nur 1 Trainer und eine ganze Mannschaft. Das ist der Klassiker. Das, was sich sichtbar verändert hat, ist eine viel, viel stärkere Individualisierung durch einen besseren Betreuungsschlüssel. Also sei es, dass du, wenn du von viel Gewusel sprichst, entweder viele unterschiedliche Formen zu unterschiedlichen Themen hast, wo die Spieler dann mit entsprechenden Entwicklungsthemen dann unterwegs sind, oder du sehr große Formen findest, wo aber viele Trainer in einem klassischen Trainieren im Team dann auch unterwegs sind, mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben. Ich finde, das ist eigentlich das, was sichtbar ist. Das, was dahinter steckt, ist schon noch der Impuls von, auch da ist im Grunde spielerisch zu denken im Sinne von, auch da nicht alles zu regulieren, ne, nicht die Philosophie oder das klare Regelwerk zu haben, es läuft immer so, sondern wir sprechen dann von Constraints, über Constraints zu kommen, die zu beeinflussen sind, ein Umfeld zu schaffen, in dem Spieler dann wiederum lernen können und wo Verhalten ein Stück weit provoziert wird. Aber nicht zu sagen, du musst dich jetzt so verhalten. Also das ist sozusagen die ständige Diskussion, die wir dann haben. Wie organisieren und designen wir das Training, dass es durch die Bedingungen, die wir schaffen, darauf einzahlt, dass gewisse Aspekte des Spiels betont werden, aber niemals in Ausschließlichkeiten zu denken. Also ich habe immer ein Problem damit gehabt, wenn wir Trainingsformen haben, wo die Lösung A ist. Und es kein B gibt. Es muss mindestens immer A und B geben. Im besten Fall gibt es sogar A, B und C. So. Und da sind wir eigentlich viel dran. Auch da wirst du Unterschiede erleben. Je kleiner die Spieler vom Alter her sind, desto mehr werden wir natürlich auch noch so klassisches, auch isoliertes Techniktraining in Teilen haben, weil es noch um Basislegen geht. Je älter die Spieler werden, desto mehr geht es eigentlich darum, zu versuchen, alles im Spiel oder zumindest in der Spielform abzubilden. Inzwischen sogar auch das Athletiktraining. Und das ist dann wirklich die hohe Kunst, da ziehe ich auch den Hut vor den Kollegen und es ist auch viel Abstimmungsbedarf, aber wirklich darüber zu sprechen, okay, es müssen jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt athletisch gesehen Sprünge auf dem Programm. Wie kriege ich es eingebaut in die Spielform, ohne dass wir jetzt isoliert Sprünge machen müssen? Das halt abzustimmen. Oder wir brauchen hochintensive Meter über eine längere Distanz. Dann zu sagen, okay, die Spielform, die halt eigentlich auf 30x40 konzipiert ist, die ist heute viel, viel tiefer und 70x40, damit wir länger in Sprinten kommen. Das halt auszuhandeln. Das ist eigentlich die wesentliche Qualität und die wesentliche Veränderung des Trainings, auch durch die sehr unterschiedlichen Experten, die alle ihren Input reinbringen.
Okay, das bedeutet für mich, wenn ich jetzt bei euch auf den Trainingsplatz gehe und ich sehe eine jüngere Mannschaft, dann sehe ich viele, viele Spielformen, ja, also wo ich Entscheidungen treffen muss, jetzt nicht irgendwie nur das irgendwelche isolierten Passformen, die ich aber zumindest im was den technischen Aspekt angeht, durchaus auch sehe. Also gibt ja auch viele, viele NLZs mittlerweile oder auch generell den Trend hin zu sagen, okay, man macht wirklich alles spielnah und immer in der Kette wahrnehmen, entscheiden, ausführen, sondern ja. Ihr sagt auch, nee, wir müssen jetzt zumindest für den unteren Bereich durchaus auch Basisfertigkeiten, sind es dann keine Fähigkeiten, Fertigkeiten ausbilden, auch in einer isolierten Form. Das ist durchaus Teil eurer Art und Weise.
Genau, methodische Varianz.
Erläutert das nochmal kurz.
Ich habe es vorhin eingangs gesagt, wir haben eine methodische Periodisierung auferlegt. Und diese methodische Periodisierung bildet eigentlich ab, dass wir je nach Ausbildungslevel, also ob wir jetzt den Grundlagenbereich betrachten oder eben den Leistungsbereich, dann auch sagen, wir wollen eine perfekte Mischung an unterschiedlichen Methoden abgebildet haben. Also es soll schon so sein, dass wir eine Kreisspielform grob x-mal im Jahr auch abgebildet haben. So, wir wollen ein isoliertes Techniktraining, das kann an der, was weiß ich, an der Prellwand eine Passform sein, das kann eine ganz klassische Passschleife sein, die wollen wir grundsätzlich abgebildet haben. Dass diese klassischen isolierten Formen im Grundlagenbereich noch mehr Zeit einnehmen und je weiter es nach oben geht und das Spiel natürlich dann auch sozusagen in der Komplexität abbilden wollen, sie halt abnehmen. Aber es gibt auch nach wie vor noch Situationen, wir nennen das dann Pre-Warm-Up bei uns, wo Dinge isoliert stattfinden, wo auch noch der U19-Spieler mit dem Ball an die Prellwand geht. Ist dann für mich kein Techniktraining mehr, sondern es ist dann eher noch eine Art Koordinationstraining, so würde ich das dann irgendwie ein Stück weit bezeichnen. Aber diese Elemente haben wir nach wie vor auch drin. So.
Okay. Und den taktischen Aspekt des Trainings, wie greift ihr den bei euch auf in den Trainingseinheiten? Also klar, Spielform, aber dann auch nur rein nach einer methodischen Periodisierung, hast du so genannt? Oder gibt's schon, also ihr werdet ja eine gewisse Form der Vorgabe werdet ihr haben in der Art und Weise, was ihr trainiert im taktischen Bereich?
Also wir haben die Trainingstage unterteilt nach quasi Motto-Tagen, wenn man so will. Wir haben den Technik Monday, wir haben den Zones Tuesday, glaube ich, Competition Thursday, ich glaube, sie haben es inzwischen aber auch umbenannt, und so ein bisschen den Team Friday, wenn man so will. Und dass man versucht, über dieses Motto dann entsprechende Elemente auch abzubilden. Also am Zones Tuesday geht es dann vor allem darum, in den Zonen und in den Räumen eher positionsspezifisch unterwegs zu sein. Während man dann zum Beispiel am Freitag, das würde ich auch immer noch mal mit drin haben, möglicherweise für 5 bis 10 Minuten auch noch mal ganz simpel, wie stellen wir uns im Raum, wie schieben wir die Kette, wo ist die Pressinghöhe, was ist der Pressingauslöser, ist zwei, dreimal durchzuspielen. Weil das natürlich im U19, U17-Bereich natürlich eine totale Relevanz hat. So. Aber auch da zu sagen, wir wollen nicht die ganze Woche darauf verwenden. Nicht im Video und auch nicht auf dem Trainingsplatz die ganze Woche darauf verwenden, was passiert jetzt am kommenden Wochenende, wie wollen wir jetzt dieses Spiel gewinnen, sondern davon unabhängig, das ein Stück weit zu gestalten. Und diese Wege auch zu gehen. Und es ist dann in natürlich Makro- und Mikroblöcken auch unterteilt. Dann gibt es halt natürlich Wochen, wo dann irgendwie Umschaltverhalten fokussiert ist und wo der defensive Block irgendwie fokussiert ist. Das gibt es schon auch. Aber eigentlich viel, viel weniger mit einer klaren Vorgabe, weil der Ausgangspunkt ja wieder ist, und das ist auch schon die Wahrheit, wir haben eine sehr große Varianz an also Kaderarchitekturen, wenn man so will. Also das kann sein, dass du einen U19-Jahrgang hast. Da ist ein sehr guter Neuner, Strafraumstürmer, und du hast keine klassischen Flügelstürmer. So, dann kommst du zu einer Systematik, die dann vielleicht ist, mit einem Stürmer zu spielen, mit zwei Stürmern zu spielen. In der U17 kann das Bild ein ganz anderes sein, dass du vielleicht herausragende Flügelstürmer hast und dann spielst du halt mit einem 4-3-3 und musst es halt darauf ausrichten. Und dass auch da die Coaches dann schon noch die Möglichkeit haben, die Aspekte, die zwar standardisiert und im Block da sind, aber ist angepasst an die jeweiligen Jahrgänge und an die jeweiligen Teams. Und das kommt ja nochmal dazu, wenn wir darüber sprechen, dass wir ja Spieler aus der U17 recht schnell in die U19 oder U19 in die U23. Also diese Dynamiken der Teams verändern sich ja auch über das Jahr. Ja. Und abhängig davon, welche Spieler zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss es möglicherweise auch immer wieder anpassen. Und da würde ich es auch immer als Entweder-Oder betrachten. Ich wünsche mir immer, dass wir ein Angriffspressing spielen können, aber dass wir auch ein Abwehrpressing spielen können. Und im besten Fall schaffen wir das sogar innerhalb eines Spiels. Dass wir Momente haben, wo wir im Angriffspressing sind, wo wir aber auch Momente haben, wo wir uns tief fallen lassen. Das war für mich und ist für mich immer das Wesen von Ausbildung auch ein Stück weit gewesen, alle Elemente irgendwo und irgendwie abzubilden. So. Ja. Und danach ist auszurichten. Und dann machen wir das schon auch gerne, dass wir zu Saisonbeginn den Spielplan nehmen und mal grob uns orientieren und sagen, okay, keine Ahnung, gegen Wolfsburg, da könnte es sich lohnen, die Wochen davor vielleicht mehr in Richtung Abwehrpressing unterwegs zu sein. So. Gegen den Amateursportverein, der ja in der Nachwuchsliga ist, da könnte es sich lohnen, XYZ zu machen. Dass man halt so daran geht und versucht, es aufeinander abzustimmen.
Okay. Du greifst schon meine oder hast meine nächsten Frage da schon ein Stück weit vorgegriffen, was so die Spielidee oder die Spielprinzipien angeht. Das bedeutet, die sind dann nicht so klassisch, wie man es aus anderen NLZs kennt, runterdekliniert. Daran hast du dich zu halten und in der Zone passiert das und auf dem Positionsprofil passiert das, sondern auch das ist wieder so ein fließender, ein weicher Prozess, je nach Mannschaftsarchitektur, je nachdem vielleicht auch welcher Trainer wie damit zu tun hat.
Korrekt. Also bin überhaupt gar kein Freund davon zu sagen, es muss immer das passieren. Das also macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn.
Ich tue mich nicht schwer, aber jetzt sind wir als Advanced Football, wir kommen ja oft in Vereine und Vereine fragen uns, okay, wie schaffen wir es, das, was wir gerade machen, zu systematisieren oder zumindest zu dokumentieren in einer Art und Weise. Ja. Das heißt, habt ihr natürlich auch ein Buch geschrieben. Wenn ich das Buch jetzt lese, habe ich dann eine klarere Vorstellung von dem, was du jetzt gerade als weich, als fließend umschrieben hast? Also, dass ich auch als Trainer da rausgehen kann und mir meine Schlüsse draus ziehen kann und sagen, hey, beim Zone Tuesday kann ich das und das trainieren und das kann ich auch umsetzen mit meiner Mannschaft oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich würde sagen, ja, es gibt Leitplanken. Also wir haben die Spielerprinzipien, wir haben einen Best Practice Katalog für Übungsformen, also und das sind Orientierungsgrößen. Wir haben eine riesige Datenbank aufgebaut mit Videoszenen, je Position, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich in welcher Spielsituation. Das gibt es alles. Wir müssen aber erstmal anerkennen, dass Spielsituationen sich niemals gleichen auf dem Feld. Dafür sind sie zu komplex, dafür sind Raum und Zeit und Belag und Temperatur und was auch immer zu different. Das heißt, man kann sich orientieren, aber nicht den Fehler machen, es 1:1 zu übertragen. So. Und ich immer anschauen muss, okay, welchen Menschen habe ich in welcher Situation vor mir und ich natürlich Inhalt reingeben kann, aber wie gesagt, niemals mit einer Ausschließlichkeit. Ich glaube, wenn man das Buch liest, das ist zumindest die große Absicht dahinter, dann versteht man hoffentlich, dass die Dinge komplex miteinander zusammenhängen, dass die Beraterthematik, um darauf wieder zurückzukommen, nicht alleine für sich steht, sondern in einem Zusammenhang eines größeren, komplexen Gebildes ist, dass die Spielerprinzipien nicht für sich stehen, sondern wahrscheinlich mit einer Grundhaltung, wie denke ich über Kinder- und Jugendfußball, wie denke ich über Kinder- und Jugendarbeit, in Einklang stehen. So. Wenn wir das halbwegs hinkriegen über dieses Buch, dann bin ich super, super glücklich. Und dann gibt es natürlich dort auch Elemente drin. Und das ist sozusagen, wir haben immer von so einer Mindestbaseline gesprochen. Wenn ich die Best-Practice-Form mache und wenn ich mich an dem Spielerprinzip orientiere, dann werde ich zumindest mal sozusagen unsere definierten Mindestanforderungen erfüllen. So, das ist aber eher sowas, ne, wie in der Schullandschaft spricht man ja auch über Mindeststandards inzwischen. Das sind eher Mindeststandards. So. Und das aber weiter mit Leben zu füllen, das ist eigentlich der Auftrag, den wir jeden Tag haben.
Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt ist das, was in dem Buch steht, ja das, was ihr schon umgesetzt habt oder gerade im Umsetzen seid. Wo geht's denn dahin mit der Revolution? Also jetzt in 5 Jahren gesprochen, in 15 Jahren gesprochen, wenn du quasi dein 30-jähriges hast. Wenn du mal so nicht Vision ist, finde ich dann immer zu groß, aber wenn du mal ein Bild zeichnen könntest, wie würdest du dir gern euren Pauli-Nachwuchs, ihr kriegt ja bald irgendwann auch eine neue Heimat, neue Infrastruktur, da ist ja sicherlich auch nochmal Neues möglich. Wie würde das aussehen? Was würde da noch kommen, was jetzt momentan noch utopisch ist oder einfach nicht machbar ist? In der Regel ist ja da immer die Antwort, ja, wir brauchen noch 2 neue Kunstrasen, ich hätte gern 3 Sportpsychologen hauptamtlich und ein Footbonaut wäre nicht schlecht.
Wie groß darf es denn werden?
So groß du willst.
Also mein Traum ist es, als eigener Träger für eine Schule aufzutreten, weil das für mich eigentlich fast das allergrößte Hindernis ist, um viele Gedanken tatsächlich auch umsetzen zu können, ist der Faktor Zeit. Und ist der Faktor, dass auch da die Themen ineinander greifen. Wir haben eine, klar, auch historisch gewachsene, riesige Trennung zwischen Schule und Vereinskultur und Vereinssport. Das habe ich schon immer auf der Schulseite für ein bisschen kritisch empfunden, so, weil es kein, weil Sport sehr identitätsstiftend sein kann und Schulen das häufig abgeht. Und auf der Vereinsseite fehlt uns natürlich de facto Zeit. In Hamburg vor allem mit dem Thema Ganztagsschule ist das für mich ein riesiges Thema. Wenn die Kinder, weiß ich nicht, ab 18 Uhr, 19 Uhr teilweise Trainingsstart haben, 21 Uhr durch sind, das ist kein gutes Umfeld für Leistungssport. Und wenn man das denken kann, dass man Schule und Vereinssport zusammenführt oder jetzt in unserem konkreten Fall, der FC St. Pauli eignet sich natürlich super dazu, gerade auch was politische Bildung betrifft, sowas anzudenken, um es in Gänze dann auch zusammenzuführen. Weil dann können wir all diese Themen, wofür dieser Verein steht, und ich will das aber auch gar nicht explizit nur auf diesen Verein runterbrechen. Ich weiß, dass viele NLZ, du hast das vorhin, glaube ich, auch gesagt, ähnliche Gedanken haben und aber auch an systemischen Dingen scheitern, dass wir die dann eben auch umsetzen können und Kinder wirklich dauerhaft gut im Leistungssport begleiten können und gerade dieses Thema Kinder- und Jugendarbeit in diesem NLZ-Kontext auch nochmal größer denken können. Das wäre eigentlich sozusagen mein allergrößter Wunsch. Mhm. Und gerade, also wir haben uns das häufig gefragt und ich habe bis heute für mich auch keine Antwort dafür gefunden, woran bemessen wir eigentlich, ob wir einen guten Job gemacht haben oder nicht. Wenn ich nicht Meisterschaften nehme oder wenn ich nicht die Anzahl an Spielern nehme, die jetzt vielleicht hier beim FC St. Pauli irgendwie spielen oder irgendwo anders spielen, weil wir, also auch das, diese Erkenntnis habe ich inzwischen für mich, ich würde mir zutrauen, Prognosen abgeben zu können in Richtung U19, U12, U13, U14, U15 Spieler in Richtung U19. Alles darüber hinaus ist vielleicht ein bisschen mehr als Zufall. So, ne? 1% ist ein bisschen mehr als Zufall. Am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, People's Business, vielleicht einen Trainer vor sich zu haben, der Bock auf einen hat, der einen was sieht, vielleicht verletzt sich gerade oben Spieler XYZ und man rutscht da rein. Das sind ja die Geschichten, wie dann Spieler dazu kommen, dass sie in den professionellen Bereich übergehen und dann vor allem auch dauerhaft da bleiben. Ne? Das eine ist ja, einen Profivertrag zu unterschreiben, das andere ist da zu bleiben. Dass wir uns als NLZs, und ich hoffe, dass das auch kommt, ich habe den Eindruck, dass das aber auch zum Beispiel bei der DFL inzwischen klarer so gesehen wird mit einem neuen Bereich Player Care, den sie geschaffen haben, eben vor allem auf Aspekte zu schauen wie Gesundheit. Gesundheit psychisch vor allem, Gesundheit körperlich, in Richtung Kompetenzen, inwieweit schaffen Kinder es, Jugendliche es, wirklich die positiven Elemente von Leistungssport, von Teamsport, von Kooperation, miteinander arbeiten, eigene Ziele zu verfolgen, an Grenzen zu kommen, Grenzen zu spüren, sich aus Komfortzonen herauszubewegen, wirklich ins Lernen zu kommen. Das sind da die Elemente, die eigentlich unsere Arbeit tatsächlich ausmachen. Und ob dann jemand Profi wird oder nicht, das sind Nebenprodukte, so ein Stück weit, die ich in letzter Konsequenz häufig gar nicht in meiner Hand habe. Ich kann sie nicht beeinflussen und ich möchte mich davon auch nicht abhängig machen. Und letzter Satz dazu, wir haben mal angefangen, so anonyme Spielerumfragen zu machen zum Wohlbefinden, wie es ihnen geht, wie sie sich abgeholt fühlen. Und das sind Aspekte, die ich viel, viel ernster nehme, wenn wir da Rückmeldungen kriegen, ob die gut sind oder ob die schlecht sind, die Einfluss darauf haben, wie ich auf unsere Arbeit schaue, als ob wir jetzt den einen Spieler hier unten am Millerntor haben. Natürlich ist das sozusagen eine Hoffnung, die wir in uns tragen, dass das geschieht. Es darf aber eigentlich nicht der Grund sein, warum wir das tun, was wir tun.
Ich habe parallel versucht, auf die Schnelle, und zwar in der Premier League gibt es das E-Triple-P, ja. Also das Elite Player Performance Plan Program, glaube ich. Ja. Quasi das, was die ins Leben gerufen haben, die FA und die Premier League vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so, das quasi den Grundstein gelegt hat für all das, was jetzt momentan dort passiert im Jugendbereich. Und da ist ein zentraler Bestandteil ist eben dieser Player Pathway, Player Care. Und so wie du es, was du jetzt beschrieben hast, was quasi deine Wunschvorstellung ist, wäre das ja auch für euch die Währung sozusagen, die da am Ende steht. Also das, klar, den Leistungssport zu betreiben und dann aber trotzdem am Ende des Tages Menschen auszubilden oder Kinder, Jugendliche zu Erwachsenen machen, die danach auch was werden, in Anführungszeichen. Und eben nicht, so wie es ganz häufig immer noch der Fall ist, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Kulturen, die dann halt rausfallen aus dem System und dann irgendwie ihr Leben lang gebrochen sind. So hat sich das jetzt zumindest für mich angehört, was du beschrieben hast.
Wir geben das ja ein Stück weit systemisch vor, weil wir sofort ja alle von Scheitern sprechen. Wir können ja gar nicht anerkennen, wenn jemand von der U12 bis U19 in einem NLZ gespielt hat und vielleicht eine total schöne Zeit hatte, dass das ja einen Wert an sich hat. Und das nicht bedeutet, wenn er nicht in eine U23 oder in die Profimannschaft, dass er gescheitert ist. So.
Ja.
Das ist ja auch, also da müssen wir uns an vielen Stellen hinterfragen, wie wir quasi darauf gucken, weil wir immer nur das Ziel vor Augen haben, nämlich Profifußball. Und da liegt für mich sozusagen die Ursünde, würde ich jetzt fast sagen, wenn wir die Nachwuchsleistungszentren ins Leben rufen mit dem Auftrag, ihr müsst jetzt Profifußballer ausbilden, dann ist das auf jeden Fall zu kurz gedacht.
Ja, definitiv. Ich habe es jetzt gerade offen. Die nennen das Developing Essential Life Skills. Also ist quasi das, was die irgendwie sich auf die Fahne geschrieben haben. Ich packe den EPPP-Report mal dazu in die Shownotes, da kann man sich das nochmal angucken, weil die das teilweise auch versuchen, in Zahlen zu fassen. Also wie viele Leute zum Beispiel an so Entwicklungsprogrammen mitgemacht haben, 20.000 Stück, oder wie viele, die aus dem System gefallen sind, dann wieder im System kommen, aber in einer anderen Rolle. Also das, was du jetzt beschreibst, und das wäre ja eigentlich jetzt mal außerhalb des Protokolls, wäre es ja eigentlich für euch ein Idealzustand. Ihr habt einen Spieler, der kommt bei euch in der U12, U13, ist da 6, 7, 8 Jahre, schafft dann nicht den Sprung zu den Profis, hat dann all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit aufgesaugt, miterlebt. Der wäre ja eigentlich prädestiniert für euch, um wieder unten oder irgendwo im System anzufangen, aber halt als, I don't know, Trainer, als Physiotherapeut, als Sportpsychologe.
Total.
Cool. Okay. Benjamin, jetzt haben wir im Vorgespräch, habe ich dir gesagt, ich würde gerne einen interessanten Einstieg schaffen und dann darfst du dich vorstellen, weil ich hasse Podcasts, wo erst mal eine halbe Stunde vorgestellt wird und dann geht es erst ums Thema. Deshalb, wir müssen pflichtbewusst, wie ich bin, müssen wir das noch machen. Kurz 2 Sätze noch zu dir und dann gerne nochmal der Hinweis, der Verweis drauf, wo man das Buch kaufen kann und wer sich das Buch kaufen sollte, wenn man denn da Lust drauf hat.
Das kann ich gerne machen. Ich bin seit 15 Jahren beim FC St. Pauli, habe ich schon gesagt, in unterschiedlichen Rollen. Ich habe als Co-Trainer der U10 begonnen und durfte dann irgendwann sportlicher Leiter sein und jetzt im 5. Jahr Leiter des Leistungszentrums. Ich glaube, was bei meiner Genese total wichtig ist und was es, glaube ich, mir immer ein Stück weit einfacher gemacht hat in diesem System, ich habe eine klassische Lehrerausbildung genommen. Ich habe als Lehrer gearbeitet. Das war immer mein Hobby, so. Und ich hatte nie die Vision oder den Gedanken. Damals, als ich bei St. Pauli angefangen habe, da gab es, glaube ich, 2 Vollzeitstellen. Es war gar kein realistisches Szenario, dass man damit mal sein Geld verdient. Und das ist halt in diesen Jahren so gewachsen. Und ich habe aber im Grunde erst vor 7 Jahren, als mir dann, glaube ich, die volle Stelle als sportlicher Leiter angeboten wurde, entschieden, okay, ja, für den Moment gehe ich jetzt aus diesem System Schule raus und gehe vollständig in das System Fußball. Und ehrlicherweise bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwann der Weg mich auch wieder zurückführen wird. Wann, weiß ich nicht, in 10, 15, 20 Jahren vielleicht. Aber das hat mich persönlich immer ein Stück weit unabhängig gemacht, dass ich wusste, okay, ich habe nicht jetzt alles nur auf diese Karte Fußball gesetzt. So, ist vielleicht auch der Übertrag dessen, was wir gerade hatten, was ich mir für die Spieler wünsche, dass man das auch breit gefächerter betrachtet und ein Stück weit Unabhängigkeit einziehen lässt. Mhm. das Buch zur Revolution. Ich kann es jedem natürlich nur wärmstens ans Herz legen, der tatsächlich diese Gedanken dahinter verstehen möchte und die Komplexität und die Ganzheitlichkeit mal sehen möchte. Dazu muss ich sagen, ich hatte es in der Hand und dachte, es ist wirklich richtig cool gestaltet. Es ist ein richtig cooles Buch. Gibt es beim Philipka Verlag, die das nämlich zusammen mit uns gemacht haben.
Cool. Ich gehe einmal noch mal kurz die Kapitel durch, damit die Leute auch tatsächlich angefixt sind. Also es geht immer los mit ein anderer Jugendfußball ist möglich. Das ist ja, glaube ich, ist ja auch angelehnt an das, was eure Profis quasi formuliert haben. Ein anderer Fußball, glaube ich, ist möglich. Ja. Genau. Heißt, da schließt sich der Kreis wieder. Dann das zweite Kapitel, unser Young Rebels Ausbildungsfußball, also was ist die Ausbildungsstruktur, wie geht man in der Selektion vor, was ist werteorientierte Talententwicklung, was gibt es auch für Ausbildungsmodule bei euch, und dann geht es eben rein in den Trainingsbereich, also welche Trainingstools, Teilbereiche der Kondition, Teilbereich Technik, Teilbereich Spielen, Periodisierung, Gütekriterien, also es ist schon auch sehr, sehr praxisnah, und dann eben das Thema Coaching. Ja, also wie schaffe ich es zu coachen in einer Gruppe, wie schaffe ich es individuell zu coachen, Coaching mit Konzept, und dann geht es in das Spiel rein und am Ende gibt es noch ein Fazit und Best Practice. So, also wer das Ganze sich zu Gemüte führen möchte, ich packe die Sachen in die Shownotes. Benjamin, vielen lieben Dank, wir hören uns in 15 Jahren wieder, wenn du Schulleiter bist, der FC St. Pauli Young Rebels Schule vielleicht, wer weiß. Ich muss aber ehrlich sagen, als du es gesagt hast, dass das deine Vision ist, so arg weit weg hört sich das nicht für mich an. Also es wird doch irgendwelche Modelle geben, wo man über irgendwelche Privatstiftungen oder über irgendwelche Gönner sowas abbilden kann. Also da werdet ihr ja auch nicht die Ersten, oder?
Nee, gibt es schon. Also die Hürden sind dahingehend halt ganz groß, dass du halt ein Infrastrukturthema hast. Wenn du nicht in irgendein Gebäude ziehen willst, sondern es halt richtig machen willst, ja. Und also wir wissen alle, wie heutzutage Schulgebäude aussehen oder Großteil der Schulgebäude. Wenn du es richtig machen willst, dann musst du eigentlich auch selber bauen oder zumindest so umbauen, dass es gut werden kann.
Sehr gut. Wir haben schon ein Thema für unsere nächste Zusammenkunft. Alle Sachen findet ihr nochmal in den Shownotes. Und dann vielen lieben Dank, Benjamin, für deine Zeit. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einer normalen Folge mit Sakko und mir wieder. Vielen Dank.
Danke euch.